Willkommen bei Naschgefühl, dem Podcast über Ernährung und Psyche. Aus der Praxis, ganz nah für dich. Jenny und Luzi, zwei Ernährungstherapeutinnen im Gespräch.
Aufnahme läuft. Sag mal was.
Hallo?
Ja.
Okay.
Schneiden wir das raus?
Nein,
meistens vergesse ich das.
Okay.
So, wir hatten ein paar Wochen Pause.
Ja, aber das ist ja nicht unüblich für uns, auch wenn wir uns das immer vornehmen, dass wir das nicht machen
und jede Woche rausbringen. Verzeiht uns, es ist manchmal einfach zu viel los.
Aber hier sind wir wieder. Mit dem heutigen Thema.
Genau, emotionales Essen. Weil darüber kann man ja nicht genug sprechen. Und ich würde jetzt von dir erstmal gerne die Definition hören.
Von was ist das denn überhaupt? Also, emotionales Essen ist vor allem ein Essen, obwohl kein Hunger besteht. Also ist so der erste Teil der Definition. Wenn ich Hunger habe und esse etwas, dann ist es kein emotionales Essen.
Mhm.
Der zweite Teil von emotionalem Essen ist aber auch, ich esse über mein Sättigungsgefühl hinaus. Heißt, selbst wenn ich mit Hunger esse, aber über mein Sättigungsgefühl hinaus esse, dann sind wir da wieder bei emotionalem Essen.
Und das ist ja manchmal ganz schön schwierig, ne? Vor allem, wenn es lecker ist. Und wir wissen ja alle, wie lange Sättigung eigentlich braucht, um einzusetzen.
Und wie subtil dieses Körpersignal ist.
Mhm.
Genau richtig. Und zeitgleich, wenn etwas besonders lecker ist und ich deshalb über den Hunger esse, dann kommen wir zu den Gründen von emotionalem Essen.
Und vielleicht hier abzugrenzen, das ist ja dann nicht jedes Mal. Ne? Also wenn ich mich jetzt einmal überesse, weil es so lecker ist, dann bin ich ja nicht direkt im emotionalen Essen. Das muss ja wahrscheinlich sehr häufig passieren.
Ein Muster sein, ja. Und grundsätzlich, wenn ich über meinen Hunger esse, weil es lecker ist, dann ist das ja etwas Besonderes für mich, dass es lecker ist.
Mhm.
Sonst würde ich es ja nicht aufessen wollen.
Mhm.
Also da kommen wir zu den ganzen Gründen, die da so hinterstecken.
Jetzt mal so eine typische Situation, vielleicht von ja den Menschen, die du betreut hast oder generell so eine fiktive Situation mal nennen.
Mhm. Beispiel, ich glaube, das hatte ich sogar mal gebracht, ist von mir persönlich.
Mhm.
Da hatte ich eine 12-Stunden-Schicht, habe gekellnert, war total energielos. Bin nach Hause gegangen, musste eine wirklich blöde Brücke hoch. Es war nachts, es war dunkel, es hat geregnet und mir ins Gesicht gepeitscht. Und ich habe über einem Griechen gewohnt.
Mhm.
Und ich bin diese Brücke hochgegangen und es war einfach nur alles scheiße, wenn ich das so sagen darf. Und dann habe ich mir gedacht, okay, was machst du jetzt, damit es dir besser geht? Und mir war klar, ich hole mir jetzt eine Pita und eine Pommes Spezial, schön mit Mayo und Currysoße und gönne mir so richtig.
Aber du hast ja auch den ganzen Tag nichts gegessen.
Ich hatte gegessen.
Okay.
Und getrunken, jede Menge Säfte, gegebenenfalls mit Alkohol drin.
Gegebenenfalls. Die junge Jenny noch im Kellnermodus.
Genau. Nee, und dann bin ich auf der Brücke stehen geblieben und habe mir gedacht, okay, der Regen ist total kacke, der peitscht dir ins Gesicht. Das ist absolut doof, es ist kalt, es tut weh im Gesicht, deine Füße schmerzen, dir geht es gar nicht gut, du bist komplett überlastet. Aber hilft es dir jetzt wirklich, dich voll zu fressen?
Mhm.
Und dann habe ich mir nur eine Pita geholt und war stolz.
Ja, voll. Ich habe das auch mit so einer Überlastungssituation. Da war ich auch gerade frisch Mutter. Also, was heißt frisch, aber so in den ersten beiden Jahren, glaube ich. Und ich habe das auch gemerkt, wenn ich so einen ganzen Tag oder generell war ich natürlich irgendwie dauerüberlastet. Aber teilweise war es dann halt abends so, dass ich auch nur dahin gefiebert habe, endlich diesen Tag zu beenden und mich dann halt vollzustopfen.
Ja.
Und dass das dann schon im Kopf war. Und ich meine, wir beide wissen ja mit unseren ganzen Erfahrungen, ja, wohin das eigentlich führt und wie doof das ist und dass man diesen Kreislauf natürlich stoppen muss. Aber da ist mir das auch nochmal so richtig bewusst geworden, wie viel Stress, ne, und generell dann die Emotionen, also einfach komplette Überreizung damit zu tun haben.
Total. Andere Dinge, die oft darin enden, ist beispielsweise auch Langeweile. Beziehungsweise es wird oft Langeweile genannt, wenn man tiefgründiger in der Ernährungstherapie fragt, dann kommen wir darauf hinaus, dass es gar nicht Langeweile ist, das Gefühl, sondern Einsamkeit.
Weil man dann mit sich selber einfach nur ist, ja, das ist ja ganz klassisch, und sich dann, genau, eben so fühlt und das möchte man nicht.
Genau. Ja. Also grundsätzlich kann jede einzelne Emotion Essen auslösen und emotionales Essen auslösen, aber die typischsten sind natürlich die, die so extrem sind, also Überreizung, Überforderung, Wut ist auch ganz, ganz häufig, vor allem bei Personen, die nicht gut Grenzen setzen können. Auch Trauer natürlich. Manche Menschen essen unfassbar viel, wenn sie traurig sind, andere gar nichts, wenn sie traurig sind. Also das ist dann nochmal ganz unterschiedlich, aber es wirkt sich in beiden Fällen aufs Essverhalten aus.
Emotionales Nicht-Essen wäre das dann.
Genau.
Restriktion.
Und es ist ja trotzdem emotionales Essverhalten in dem Sinne, weil ich lasse Essen weg, das ist ein Verhalten.
Ja. Und ab wann würdest du denn sagen, wird das schwierig? Weil ich meine, das kennt jeder von uns. Ab wann ist es tatsächlich ein Muster, das man durchbrechen sollte oder mal drüber nachdenken sollte?
Ich würde sagen, sobald Essen eine zu große Rolle einnimmt. Ich würde es nicht mal spezifisch vom Gewicht abhängig machen, weil es gibt Menschen, die sind absolute emotionale Esser und haben kein Gewichtsproblem, aber beschäftigen sich durchgehend mit ihrem Essen, beschäftigen sich auch durchgehend mit ihrem Gewicht, obwohl sie kein klassisches Gewichtsproblem haben. Also würde ich sagen, sobald Essen eine große Rolle im eigenen Alltag und in der eigenen Lebenswelt einnimmt, dass man sich vorher schon Gedanken macht, sich entweder einschränkt oder einen Kontrollverlust erlebt und das so regelmäßig, dass es den Alltag beeinflusst.
Mhm. Und es kann ja auch sein, dass man seine Gefühle dahinter ja gar nicht kennt. Also, ne, dass man, wie du eben gesagt hast, man setzt keine Grenzen und eigentlich würde Wut aufkommen, aber die überlagert man direkt mit dem Essen. Das heißt, man drückt auch da sein Wutgefühl weg. Was würdest du denn hier raten, um diesen Kreislauf zu durchbrechen?
Da ist ganz wichtig, dass die meisten Menschen den nicht durchbrechen wollen. Denn ich glaube, es gibt keinen besseren Grund dafür, dass so die Abnehmspritze oder irgendwelche Diätpillen und Abnehmkuren und Diäten, dass das alles funktioniert und immer noch so viel Geld generiert.
Was ist denn Abnehmkuchen?
Es gibt Ballaststoffe, die du dann dazu nimmst oder Fettblocker oder Kohlenhydratblocker. Dann gibt's ja diese typischen Stoffwechselkuren mit 800 Kalorien. Habe ich jetzt auch im privaten Umfeld noch jemanden, der es macht. Und das ist alles einfacher, als sich wirklich mal mit sich selber auseinanderzusetzen. Obwohl man ja weiß, dass das nicht funktioniert hat in der Vergangenheit und rational auch wissen könnte, dass das diesmal auch nichts Langfristiges ist, hat man lieber die Hoffnung, dass man jetzt endlich mal diszipliniert genug sein wird. Jetzt ändert man sein Leben mit Disziplin, mit Rationalität. Das ist einem lieber meistens, als sich wirklich mal mit sich selbst auseinanderzusetzen. Weil es ist anstrengender, mich selbst zu reflektieren. Ich habe mal gehört, man trifft 200 Essentscheidungen am Tag unbewusst. Und wenn ich mich damit auseinandersetzen muss, dann ist das absolut anstrengend.
Mhm.
Eine Diät ist auch anstrengend, aber irgendwie wird das lieber in Kauf genommen, als mich selber zu reflektieren.
Aber das ist ja auch wie so gerade, keine Ahnung, so viele Menschen die ganzen Produkte von einer Firma, die ich hier nicht nenne, kaufen mit irgendwelchen Protein-Waffelmehlen und dann hat die Waffel irgendwie ein bisschen weniger Fett, ein bisschen weniger Kalorien. Und du hast halt dieses Gefühl von Waffel, wo ich denke, also ich habe so viele Menschen jetzt betreut, die wahnsinnig viel Geld dafür ausgeben. Und ich denke immer, why? Also guck mal, rechnet das doch mal gegen. Und wie dramatisch schlimm ist denn jetzt eine normale Waffel? Also es wird halt ein normales Lebensmittel so krass verteufelt und man muss es unbedingt mit diesem Produkt dann ersetzen, ne, weil das irgendwie tausendmal besser ist. Und da hat man ja eigentlich so ein bisschen das Gleiche, dass man sich eigentlich gar nicht mehr mit den Nährstoffen an sich auseinandersetzt, sondern lieber jemandem glaubt, Geld dafür ausgibt und denkt, jetzt mache ich es richtig, jetzt funktioniert's.
Jetzt kann man es mit gutem Gewissen machen.
Genau.
Und das ist der andere Punkt bei emotionalem Essen. Emotionales Essen hat immer mit Verboten zu tun, immer mit Klassifizierungen von Lebensmitteln. Das kennt man aus der Kindheit, dieses typische, wenn du dein Gemüse aufgegessen hast, dann darfst du spielen oder dann kriegst du einen Nachtisch. Heißt, das Gemüse wird in dem Fall zur Aufgabe und zur, das muss ich leisten und ich muss hier Erwartungen erfüllen und die Süßigkeit wird so zum Spaß danach. Heißt, wir lernen sehr früh, Gesundes ist öde, Gesundes ist langweilig und das ist eine Sache, die ich muss, die ist rational, das ist eine Regel. Und Süßigkeiten im Gegensatz dazu sind die Belohnung, sind verboten, sind begrenzt und sind eine absolute Belohnung.
Mhm.
Und sobald ich Verbote habe, dann ist eine Waffel beispielsweise ja ein begrenztes Lebensmittel, eins, was ich eigentlich gar nicht wählen will. Und wenn dann jemand kommt und sagt, hey, guck mal, diese Waffel kannst du essen, weil die hat ein bisschen weniger Energie und dadurch ist das ein ganz anderes Lebensmittel, dann wird die Waffel auf einmal etwas, das ist zwar eigentlich verboten, aber irgendwie dann doch nicht.
Ja.
Und das erleichtert ja total, wenn du Menschen hast, die so in so einem restriktiven Denken sind, das darf ich nicht, aber ich nehme die Hintertür und jetzt darf ich auf einmal.
Mhm.
Und wenn wir mal überlegen, wie viele Menschen in Deutschland schon Diäterfahrungen hinter sich haben, wenn wir über die Hälfte der Menschen im Übergewicht haben, wird es fast die Hälfte der Menschen sein, die schon mal eine Diät gemacht haben. Wahrscheinlich sogar viel mehr, weil auch normalgewichtige Menschen schon Diäten gemacht haben und untergewichtige Menschen schon Diäten gemacht haben.
Mhm.
Und all diese Menschen fahren total darauf ab, weil ich muss mein Denken nicht hinterfragen, ich muss nichts an mir ändern, aber aus was Verbotenem wird was Erlaubtes.
Und trotzdem bleibt dieser Wunsch, das Lebensmittel wieder ganz normal essen zu dürfen.
Mhm.
Also trotzdem bleibt ja der Wunsch, wenn ich meine Proteinwaffel esse, dass ich irgendwann wieder die normale Waffel essen kann. Also das stirbt ja nicht.
Ja.
Und das ist halt das Krasse. Verbietest du dir denn noch was? Vielleicht zum Abschluss?
Verbiete ich mir noch was? Nö, tatsächlich gar nicht.
Ich tatsächlich auch gar nicht mehr. Und das ist so schön.
Mhm.
Also es ist einfach alles ist ein Lebensmittel. Was ich zu den Süßigkeiten und Snacks und so natürlich noch sagen muss, ist, alles, was ja so krass stark verarbeitet ist, löst natürlich in einigen Gehirnen mehr, in anderen weniger dieses Gefühl von Kontrollverlust aus. Also dass wir da auch rational gar nicht so gut stoppen können.
Mhm.
Und deswegen, finde ich, muss man auch da wieder individuell entscheiden, wenn es jetzt zum Beispiel auf Kinder bezogen ist, habe ich wirklich den dicken Süßigkeiten- und Chips-Schrank, ne, vor der Nase von so einem Kind, was da vielleicht Schwierigkeiten mit hat?
Mhm.
Oder begrenze ich da so, indem ich es halt einfach nicht immer zu Hause habe? Ne, aber es trotzdem Teil einer normalen Ernährung ist, ne, und nicht diesen super krassen Besonderheitsstatus kriegt, aber eben auch nicht zum alltäglichen Lebensmittel wird.
Mhm. Das ist, glaube ich, noch nicht. Ich glaube, das ist wirklich typabhängig, weil viele Menschen, also es wäre auch was ich tatsächlich raten würde bei emotionalem Essen, jetzt vielleicht nicht unbedingt bei Chips, aber bei anderen Lebensmitteln, dass man es mal im Übermaß da hat und immer da hat und immer nachkauft. Weil das wird auch Wochen dauern, aber irgendwann ist das nicht mehr interessant. Weil es durchgehend erlaubt ist, verliert es diesen Belohnungscharakter. Und es ist nichts Besonderes mehr. Heißt, wenn es mir schlecht geht, wenn ich einen Arbeitstag endlich hinter mir habe und ich will mir jetzt was gönnen, dann ist das, was ich tagtäglich schon gegessen habe und immer essen kann, so viel ich will, ist nichts Besonderes mehr.
Ja, ich glaube, das kannst du aber trotzdem wieder nicht auf alle Menschen übertragen.
Also hast du es mal ausprobiert? Weil ich hab's ausprobiert.
Ja, ich weiß, aber du hast doch nur einen Tag ausprobiert.
Nee, meine Apfelringe, da habe ich 15 Packungen gekauft und
ach so.
Die hat dann ein halbes Jahr dann doch gehalten.
Okay, aber bei Süßigkeiten haben wir ja so ein krasses Angebot, dass es dann, ne, also ich gehe jetzt immer von den Kindern aus und ich gehe von den Kindern aus, die sich theoretisch dann komplett selber bedienen können. Und die einen, die schaffen das, ne, und die nehmen sich trotzdem beim nächsten Mal dann irgendwie ihr Brot. Und es gibt aber wieder andere Kinder, und da gehören ja auch viele von neurodivergenten Kindern dazu, die haben das dann nicht.
Ja. Ne?
Und da finde ich es schwierig, oder man darf auf jeden Fall drüber nachdenken, ob man dem Kind langfristig damit was Gutes tut.
Ist natürlich was komplett Individuelles. Bei Erwachsenen würde ich es tatsächlich trotzdem mal probieren. Also außer man weiß jetzt, man ist neurodivergent und kann sich da selber einschätzen. Wobei die meisten Menschen auch in meiner Ernährungstherapie sagen würden, nee, das funktioniert bei mir nicht. Also ich würde sagen, 90% der Menschen, denen ich das schon vorgeschlagen habe in der Ernährungstherapie, haben gesagt, nee, bei mir klappt das niemals, ich esse das alles auf und ich esse das unendlich. Und dann habe ich gesagt, komm, wir sehen es mal als Experiment. Im schlimmsten Fall der Fälle nimmst du 3 Kilo zu und es ist gescheitert, aber dann hast du es wenigstens ausprobiert. Und bei denen, die es sich getraut haben und ausprobiert haben, da war es wirklich so 3 Wochen, war absolut die Hölle los zu Hause und es war total überfordernd. Und irgendwann kam der Punkt, wo die gesagt haben, boah, ich brauch's nicht mehr. Es gibt mir nichts mehr. Und da sind wir bei emotionalem Essen und Verbot, weil wenn es nicht verboten ist, gibt es mir nichts mehr, weil genießen tue ich das ja eh nicht, wenn ich das emotional mache.
Mhm.
Und da kommt dann der Punkt, wo dann wirklich jemand auch 3 Monate später zu mir kommt, und das habe ich gerade ganz häufig, und sagt, boah, es interessiert mich gar nicht mehr. Ich habe es zu Hause, aber nö, also Schnitzen ist nicht mehr mein Thema. Und es ist immer mit einem, ich schaffe ein Überangebot.
Mhm. Und da kannst du jetzt so ein bisschen trotzdem überlegen, wie reflektiert können Kinder schon sein?
Auf, ne? Kinder gar nicht bezogen. Also ja. Emotionales Essen sehe ich vor allem mit Diätgeschichte etc. jetzt nicht, ja, bei 5-jährigen Kindern, sondern bei dann 40-jährigen Hausfrauen, die dann heimlich abends essen, weil der Feierabend geschafft ist.
Total. Ich habe das ja mit der Pizza.
Mhm.
Ich habe mir ja früher war ja Pizza so mein, ich habe Pizza geliebt, aber habe es mir halt super häufig verboten. Oder es war dann quasi in einem MS-Anfall immer mit dabei. Und dann habe ich irgendwann bewusst angefangen, das ganz normal einzubauen, mhm, und dann wirklich einmal die Woche Pizza bestellt. Und dann hat das tatsächlich auch irgendwie, also es ist immer noch lecker, aber es ist halt wirklich nichts mehr Besonderes.
Ja.
Da hat wahrscheinlich jeder einfach so sein eigenes Lebensmittel, womit er das mal ausprobieren kann. Das stimmt schon.
Total. Also okay. 15 Pakete Apfelringe, wenn man auf Apfelringe steht.
Ja.
Bei Chips würde ich da wirklich eine Ausnahme machen, weil natürlich Geschmacksverstärker drin sind. Wir haben den Hefeextrakt drin. Es ist einfach nochmal ein ganz anderes Lebensmittel.
Ich habe mal zu irgendeinem Geburtstag, glaube ich, da wurde ich 16, hat mir ein Freund eine komplette Box, ich glaube mit, keine Ahnung, 20, 30 Tüten Chips geschenkt. Ich habe die alle gegessen.
Ja, safe.
Ja, aber gut, damals hatte ich noch auch extremes emotionales Essen. Gut, dann.
Das war so ein kleiner Einstieg. Wenn ihr mehr Interesse haben solltet, wenn du mehr Interesse hast als ZuhörerIn, dann schreib uns doch gerne mal in die Kommentare. Wir hoffen, dir hat unsere heutige Folge gefallen, und falls du nichts verpassen möchtest, dann folg uns gerne hier oder auf TikTok und Instagram.